Taxpod, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taxpod, diesmal ganz privat und klein, fühlt sich richtig kuschelig an, weil nur Jens und ich hier zusammen sind.
Ja, dich übertreiben
könnte. So kuschelig wie ein Teams-Meeting sein kann. Hi Jens.
Hallo Götz.
Mal wieder aus Bonn. Genau, wir möchten heute sprechen über die Reform des Körperschaftssteuergesetzes. Das ist ja tatsächlich interessant, wie viele Gesetzesvorhaben hier noch auf der Zielgeraden dieser Legislaturperiode ihren Weg machen und darunter eben auch der Gesetzentwurf zur Reform des Körperschaftssteuergesetzes. Schlagworte dazu, insbesondere natürlich Optionsmodell für Personengesellschaften, ansonsten Internationalisierung von Umwandlungen, ja, Verschmelzungen, Aufspaltungen etc. Insbesondere auch eine Wegbewegung von der Umwandlungen aus § 12 KStG rein ins Umwandlungssteuergesetz, dann Neuerungen zu Minder- und Mehrabführungen aus organschaftlicher Zeit und dann nur noch als kleiner Annex Währungskursverluste als Gewinnminderungen oder nicht. So, ich glaube aber ganz zentral wird hier zunächst das Optionsmodell sein. Jens, vielleicht startest du mal los, indem du einmal ganz kurz nochmal herleitest hier Tesaurierungsbegünstigungen. Wo stehen wir eigentlich? Wie war das und warum brauchen wir das? Und dann können wir direkt da reingehen, wie das geregelt ist.
Ja, total gerne, Götz. In der Tat, viele, die etwas länger Steuerrecht machen, werden sich daran erinnern. Der 34a ESTG ist ja vor vielen Jahren im Rahmen der Steuerreform 2008 Unternehmenssteuerreform eingefügt worden. Das ging auch zurück auf den Wunsch gerade auch großer Familienunternehmen, die im Grunde ja primär tesorieren, aber aus verschiedenen anderen Gründen, Mitbestimmung, aber auch der Flexibilität des Personengesellschaftsrechts, gerne in Personengesellschaften organisiert bleiben wollten. Für die wurde dann die Tesorierungsbegünstigung geschaffen und die Idee war eigentlich, naja, eine Rechtsformneutralität zur körperschaftssteuerlichen Behandlung herzustellen. Man hat dann relativ schnell herausgefunden, dass der 34a irgendwie nicht so wirklich eine glückliche Vorschrift ist, ja, die einem einfach viel Arbeit macht, die letztlich auch durch die Nachversteuerung viele Gesellschaften letztlich in dieser Struktur gefangen haben, die sich dann auf Dauer nicht mehr daraus befreien konnten. Die Frage war auch, wie behandelt man eigentlich eben die tesorierten Beträge, wann sind die nachzuversteuern, bestimmte Gestaltungen, um das zu umgehen. Und das Schlimmste war eigentlich, dass das Ergebnis oder das Ziel eigentlich nicht erreicht wurde, nämlich die neutrale Besteuerung, rechtsformneutrale Besteuerung herzustellen. Wäre nämlich Kapitalgesellschaften mit Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer typisiert mal so um 30, typischerweise unter 30 liegen, ja, unsere Familienunternehmen sind ja häufig in Regionen angesiedelt und unterliegen dann auch einer geringeren Gewerbesteuer. Da sehen wir häufig, dass sie eben auch deutlich unter 30 liegen. War das Ziel nicht zu erreichen, ja, bei der Tesorierungsbegünstigung, auch wenn auf den ersten Blick der Tesorierungssteuersatz natürlich genauso klingt, ja, aber in Wahrheit ist es ja so, dass gerade die Steuern, die man bezahlt, als entnommen gelten, womit letztlich die 30% Steuern, die man zahlt, ja wieder on top kommen, was im Ergebnis dazu führte, dass man eine Steuerbelastung letztlich von je nach Entnahmeverhalten 37, 36, 38% hatte. Ja, also so ein Unterschied von 7-10%, teilweise auch mehr zur tesorierenden Körperschaft hatte man sehr wohl. Ja, sodass dann relativ schnell auch die Frage diskutiert wurde, wollen wir nicht doch letztlich zu einem Optionsmodell kommen, was auch damals schon diskutiert worden ist. Ja, damals konnte man sich ein Optionsmodell nicht vorstellen. Ja, auch die Zivilrechtler, ja, die irgendwie Berührungspunkte zum Steuerrecht hatten, fanden das komisch. Also entweder ist man in der Personengesellschaft oder man ist in der Kapitalgesellschaft. Das eine führt eben zu der Besteuerung, das andere zu jener. Der Hinweis darauf, dass viele andere Länder wie die Amerikaner da über eine Check-the-Box-Election sich das relativ leicht machen, das hat erstmal nicht verfangen. Man hat jetzt also insgesamt über 12 Jahre gebraucht, um dann doch zu der Erkenntnis zu gelangen, dass so ein Optionsmodell geht. Und tatsächlich soll jetzt so ein Optionsmodell kommen. Ja, das heißt, wer in einer Personengesellschaft ist am Ausgangspunkt, ja, der kann am Ende aller Tage eben durch die Ausübung der Option in eine körperschaftssteuerliche Struktur gelangen, jedenfalls für steuerliche Zwecke. Ja, und Götz, die Frage ist, wer kann das, welche Gesellschaften können das, wie funktioniert das eigentlich, was passiert mit Einlagenkonto, was passiert im internationalen Steuerrecht, was passiert mit der Erbschaftssteuer, welche Gesetze sind eigentlich alle erfasst, das sind natürlich Fragen, die sich dann stellen. Ja, also, und man kann, glaube ich, sagen, Götz, dass wenn man diese Option ausübt, ja, dann wird man mal jedenfalls mal im Grundsatz tatsächlich auf Gesellschafterebene und auf Gesellschaftsebene eben so behandelt, als wäre man an der Kapitalgesellschaft beteiligt, an der Körperschaft, oder man wäre Körperschaft. Ja, und das zieht sich mal jedenfalls mal vereinfacht durch alle Gesetze, ja, jedenfalls mal alle Ertragssteuergesetze.
Ertragssteuergesetze.
Genau, ja. Für die Grunderwerbsteuer gilt das eben glücklicherweise nicht. Also die Grunderwerbsteuer ist hier nicht erfasst, aber für alle anderen Gesetze gilt das mal im Grundsatz. Ja, Investmentsteuergesetz, ASTG, ja, also da sieht man dann die Spur. Ja.
Ich glaube auch, Jens, also was man sieht, ist eben eine sehr konsequente Umsetzung hier, dass vielleicht auch schon mal vorab, ich meine, man denkt, das muss wahnsinnig kompliziert sein, jetzt die Personengesellschaft der Körperschaftsbesteuerung zu unterwerfen, aber der Gesetzesentwurf ist faktisch ziemlich schmal. Ja. Und das liegt im Grunde genommen daran, dass man das hier sehr konsequent durchgezogen hat, dass man eben letztlich im Paragraphen 1a des Körperschaftssteuergesetzes diese Optionen verankert hat, dass also auf unwiderruflichen Antrag der Personengesellschaft, und du fragtest eben nach dem Wer, also von Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften, eine Besteuerung wie Kapitalgesellschaften erfolgt. Und damit sind eigentlich schon viele Dinge geklärt. So, da ist noch die Frage, wie kommt man rein, wie kommt man raus? Aber Fakt ist, dadurch, dass man das hier im Körperschaftssteuergesetz so, also hundertprozentig eigentlich umgesetzt hat, sind die vielen offenen Fragen, von denen man dachte, dass es sie geben könnte, eigentlich ziemlich geklärt. So, dann fragen wir uns, wie kommt man da herein? Und das ist einfach ein vollständiger Formwechsel. Ja, anwendbar, dass die Gesetzesbegründung spricht davon, es geht für solche Gesellschaften, die unter den 25 Umwandlungssteuergesetz fallen können. Ja, man sich fragen muss, was heißt das eigentlich? Ist das wirklich, dass es nur solchen Gesellschaften offen steht? Meines Erachtens muss das eher so verstanden sein, dass hier die Steuerneutralität eines solchen Formwechsels eben nur hinzubekommen ist, wenn tatsächlich die Voraussetzungen des 25 Umwandlungssteuergesetzes auch vorliegen.
Was ja interessant ist, Götz, was ja insbesondere auch die Frage dann stellt, also wenn beispielsweise auch Ausländer an so einer deutschen Personengesellschaft beteiligt sind und die jetzt den 25er oder den Antrag stellen und dann den 25er Formwechsel steuerlich vollziehen, ja, also die Option ausüben, wie ist das eigentlich? Ja, und da wird man differenzieren müssen, wenn ich das richtig sehe hier, ja, dass man sagt, also EU-EWR-Ausländer, für die ist das insoweit dann kein Problem. Soweit ein Schweizer zum Beispiel, also ein Drittstaatler, daran beteiligt ist, ist das wohl schwierig. Ja? Und die Frage wäre dann in der Tat, Götz, ob man dann einfach zu dem Ergebnis kommt, insoweit ist es dann eben nicht neutral, der Vorgang. Ja?
Also ich hätte angesichts des Gesetzeswortlauts dafür tatsächlich ein Faible, weil die Einschränkung hier ja ausschließlich erfolgt auf Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften. Irgendeine Form von Inlandsbezug ist an der Stelle eigentlich unmittelbar zumindest mal nicht geregelt. Es gibt da noch eine Einschränkung, dass das Optionsmodell nicht gilt für Gesellschaften, die nach der Ausübung der Option in dem Staat, in dem sich ihre Geschäftsleitung befindet, keiner der deutschen unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht vergleichbaren Steuerpflicht unterliegen. Aber das ist ja keine Beschränkung auf Inlandsfälle, sondern das soll ja nur sicherstellen, dass hier keine ausländischen hybriden Vehikel unterwegs sind, die nirgendwo Körperschaftsteuer bezahlen.
Aber der Hinweis ist gut, Götz. Also das bedeutet auch, dass eben nicht nur ausländische Gesellschaft mit einer inländischen Personengesellschaft, Personenhandelsgesellschaft hier das Optionsmodell ausüben können. Das ist auch denkbar, dass ein inländischer Gesellschafter mit einer ausländischen Personengesellschaft dieses Optionsmodell ausüben kann. Vielleicht sogar ein Ausländer mit einer ausländischen Personengesellschaft, die vielleicht am Ende aller Tage dann beschränkt steuerpflichtig wird, weil sie zum Beispiel indischen Grundbesitz hält. Ja, und in der Tat, die einzige Voraussetzung ist, dass diese dann nach der Option hervorgehende Gesellschaft einer der deutschen unbeschränkten Einkommensteuer, körperschaftsteuerpflichtig vergleichbaren Steuer unterliegt. Das kennen wir aus dem 6 AStG, da ist das ja auch bei der Wechselsbesteuerung unter anderem so, ja, dass die Stundung, die wir noch kennen, in 6 Absatz 5 nur gewährt wird, wenn der Wegziehende dann im Zuzugsstaat einer der deutschen Einkommensteuerpflicht vergleichbaren Steuerpflicht unterliegt. Und auch da ist schon immer die Frage, was heißt das eigentlich? Ja, also da wird es, glaube ich, noch viel Debatten zu geben. Ja, bedeutet das beispielsweise, dass das derselbe Körperschaftsteuersatz sein muss oder ein höherer, dass vielleicht ein niedriger schlecht ist? Ich glaube, der Körperschaftsteuersatz spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht wahrscheinlich darum, dass man sagt, dem System nach eine ähnliche Körperschaftsteuer ist. Ja, also man darf wahrscheinlich nicht, wie zum Beispiel ein Ried oder so, irgendeiner besonderen Besteuerung unterliegen. Ja, ich glaube, deswegen sind auch die Investmentvehikel dort ausgenommen, ja, um letztlich solche Sondersteuerregime, Vorzugssteuerregime oder eben Sondersteuerregime, dass die eben nicht dann von dem Optionsmodell Gebrauch machen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wäre mein Gefühl, der Hintergrund.
Was du bei ausländischen Gesellschaften, wo wir schon gerade dabei sind, natürlich auch schon im Vorgespräch zu Recht gesagt hast, ist, dass wenn man hier mit einer ausländischen Gesellschaft die Option zieht und dann plötzlich kapitalgesellschaftlich besteuert wird, dass es ja überhaupt nicht ausgeschlossen ist, dass man direktamente in die Hinzurechnungsbesteuerung auch kommt mit so einer Gesellschaft.
Absolut.
Das ist natürlich so ein bisschen die Frage der Reichweite hier, dieser Fiktion. Aber wenn man mal sieht, wie vollständig auch von der Gesetzesbegründung angenommen wird, dann ist das ziemlich naheliegend.
Das ist so. Und vielleicht, genau, und ich kann genauso umgekehrt auch in die Wechselsbesteuerung am Ende aller Tage kommen, wenn ich im Grunde vielleicht eine dicke, fette Betriebsstätte in Deutschland in Form einer KG habe, wenn ich da die Option ausübe für die Gesellschaft und dann wegziehe, dann habe ich auch den 6 AStG. Das kann zu komischen, am Ende aller Tage wohl zu komischen Ergebnissen auch führen, ja, weil wir natürlich dann zu ganz unterschiedlichen Behandlungen kommen können. Also das ist ja auch, aus den USA kennen wir das. Jeder Staat wendet erstmal sein Recht an. Ja, und wenn das der ausländische Staat da eine Personengesellschaft sieht, dann wird er das möglicherweise steuerlich ganz anders behandeln, als wenn wir das, als wir das tun. Das ist nicht schlimm. Ich glaube, man muss sich nur darauf vorbereiten, dass man dann eben noch stärker an solche Qualifikationskonflikte am Ende aller Tage kommt. Auch abkommensrechtliche Qualifikationskonflikte. Genau, wir haben uns auch die Frage gestellt, ob wir beispielsweise in der Mutter-Tochter-Richtlinie sind mit so einer optierten Gesellschaft. Und Götz, wir hatten eigentlich das Gefühl, dass das so ist. Ja, ich meine, die Mutter-Tochter-Richtlinie verfügt zwar über eine Anlage, in der steht, dass diese Gesellschaften sind, die dort genannt sind. Da ist natürlich jetzt hier so eine optierte Personengesellschaft nicht genannt, aber erfasst dann eben auch Gesellschaften, die der deutschen Körperschaftsteuer unterliegen. Und das tut so eine optierte Gesellschaft. Ja, und deswegen wäre mein ganz klares Gefühl, dass wir am Ende aller Tage auch die Mutter-Tochter-Richtlinie auf solche optierten Gesellschaften anzuwenden haben.
Aber grundsätzlich erwähnst du natürlich jetzt direkt vorab so das ganz große K-Wert, glaube ich, dass man hier mit so einer optierten Gesellschaft natürlich in hybride Situationen reinrutscht, zu Qualifikationskonflikten kommt, auch im Verhältnis zu Jurisdiktionen, die nicht besonders exotisch sind. Hier auch unsere Nachbarländer, dass man also auch so einen ganz relativ standardmäßigen, grenzüberschreitenden Verkehr plötzlich solche Themen wie Qualifikationskonflikte einfach mehr im Blick haben muss, weil das sicherlich unsere Nachbarstaaten auch anders sehen werden.
Absolut. Aber das sind ja, glaube ich, schon die Themen so ein bisschen, ich sag mal, ich will nicht sagen Hochreck, aber so, das wird ja viel gar nicht betreffen. Viele werden sich am Anfang fragen, wie geht eigentlich der Weg letztlich am Ende aller Tage wirklich in diese optierte Gesellschaft. Du hattest es gesagt, Götz, das ist ein klarer Verweis. Also das Gesetz ist wirklich straightforward. Ja, da wird einfach der Formwechsel hier und die Regelung über den Formwechsel werden hier für anwendbar erklärt, bis auf die Rückbeziehung. Ja, das heißt, dass der 25 Umwandlungssteuergesetz mit dem Verweis auf den 20, die Einbringung findet hier vollumfänglich Anwendung. Ja, und mit allen Konsequenzen. Ja, also das bedeutet, ich muss am Ende aller Tage auch wesentliches Sonderbetriebsvermögen hier mit einbringen, ja, und muss man dazu Gedanken machen, was natürlich viel einfacher ist als bei dem echten Formwechsel. Ja, also wir denken nun mal an Grundvermögen, ja, das uns natürlich immer ein bisschen wehtut, wenn wir das mit übertragen müssen, weil das dann uns möglicherweise Grunderwerbsteuer kostet. Das haben wir hier nicht, weil wir die Befreiung doch wahrscheinlich nach 5, 6 Grunderwerbsteuergesetze haben, Götz. Ja.
Absolut, ich glaube, das ist der ganz zentrale Vorteil hier an der Stelle auch, dass die Fiktion eben vielfach anwendbar ist, aber wo sie definitiv mal nicht anwendbar ist, das ist im Grunderwerbsteuergesetz, das ja nun komplett zivilrechtlich geprägt ist und dementsprechend also hier die transparente Betrachtung für die Grunderwerbsteuer bestehen bleibt. Das heißt, man hat hier insbesondere eben die Grunderwerbsteuerbefreiungen 5 und 6, die man hier weiter nutzen kann, was gerade bei der Mitübertragung von Sonderbetriebsvermögen natürlich zentral ist, wenn das ein Grundstück ist, dass man da nicht aufdeckt. Deshalb war auch die Frage, so wem nützt das eigentlich hier so insbesondere? Du hast ja schon gesagt, so Familienunternehmen, Lobby, aber also unser Gefühl war ja auch, dass das eigentlich auch ganz stark für so Immobiliengesellschaften im Grunde genommen eine Rolle spielt. Ja, muss man sich an der Stelle natürlich fragen, ob die in den Anwendungsbereich überhaupt reinfallen. Ja, insbesondere so eine vermögensverwaltende KG, also wenn wir so in den Bereich der Vermögensverwaltung kommen, da wird es vermutlich schwierig, weil wir einfach auch den Formwechsel nicht realisieren können.
So, ja, oder wenn mal, prägte, mal zumindest wenn gewerblich geprägt. Genau. Oder genau, GmbH Co-KG ist, genau, wenn das die gewerblich geprägt ist, dann wird das funktionieren, genau. Genau, und vor allem, ich glaube, für die großen Gesellschaften muss man schon bereits jetzt sagen, oder für viele wird es einfach da entsprechende Restrukturierungshindernisse geben. Ja. Also wir haben ja gestartet mit der Thesaurierungsbegünstigung und gegen unseren Rat haben ja auch viele die in Anspruch genommen. Ja, und jetzt sehen sie sich natürlich dem Problem ausgesetzt, über eine entsprechende Option möglicherweise in die körperschaftsteuerliche steuerliche Besteuerung zu kommen. Aber so einfach wird es eben nicht, weil wenn ich eben den 25 dann mache, die Einbringung, ja, dann habe ich halt einfach die Nachversteuerung zu entrichten hier. Und so dass ich mir wie vorher auch im Grunde Gedanken machen muss, wie ich letztlich diese Nachversteuerung loswerde. Ja, das ist jetzt hier wahrscheinlich ein Ticken vielleicht auch einfacher strukturell, ja, weil ich dann eben auch über Alternativgestaltung natürlich nachdenke und da muss ich dann aber dann keine Kapitalgesellschaften einsetzen, sondern kann am Ende aller Tage natürlich dann hier auch optierte Personengesellschaften einsetzen und vielleicht ein bisschen mit den Anteilen spielen, ohne hier ins Detail zu gehen. Ja, aber sozusagen der schlichte Formwechsel oder die schlichte Option einer nachsteuerbelasteten Gesellschaft wird so nicht gehen. Ja, was ich nicht so gut finde, ja, also da hätte man sicher...
Man hätte es vor allem auch anders machen können.
Genau, man hätte da entsprechende Merkposten oder Sperrbeträge, das kennen wir alle, das hätte man ja auch einrichten können, hätte diese nachversteuerungspflichtigen Beträge auch einfach belassen können. Ja.
Den ausschüttbaren Gewinn.
Genau, und wenn die dann irgendwann entnommen werden, die Regelungen, die kann man ja alle nach wie vor anwenden. Also da hätte aus meiner Sicht nichts dagegen gesprochen. Das
aber gut, da die Thesaurierungsbegünstigung ja sowieso jetzt nicht in wirklich großem Umfang verwendet wurde, ist das wahrscheinlich ein Problem. Das betrifft einige, aber nicht viele.
Ja, das ist so.
Aber klar, das hat man.
Genau, aber das führt jetzt auch zu einem weiteren Thema im Grunde. Was wird dann eigentlich ins steuerliche Einlagenkonto gebucht? Das ist ja auch für viele wichtig. Kann man auch mit einer Gegenleistung arbeiten? Ja, also da muss man ja ein paar Dinge mit dem Blick haben. Das ist ja bekannt, die 25%-Grenze für die andere Gegenleistung, die ist natürlich auch hier voll anwendbar bei dem 20. Die Frage stellt sich auch eben, wir hatten schon gesagt, wesentliches SOBV mit einzubringen. Dazu können auch gehören natürlich entsprechende Darlehensforderungen, die Gesellschafter haben. Die können dazu gehören, die müssen es nicht. Das hängt von vielen Dingen ab, hängt davon ab, wie ist die Gesellschaft finanziert, wie hoch sind diese Beträge, das ist vom Einzelfall abhängig. Und wir verstehen die Gesetzesbegründung auch im Ausgangspunkt mal so oder anders formuliert, das Gesetz sagt, das, was in der Steuerbilanz an steuerlichem EK da ist, das geht auch ins Einlagenkonto, so weit, so gut. Ja, die Frage ist, was ist mit Sonderbetriebsvermögen, was ist mit irgendwelchen Beträgen im Sonderbetriebsvermögen? Das Verständnis ist hier, würde ich sagen, sagt die Verwaltung, oder nicht die Verwaltung, die Gesetzesbegründung, dass Beträge, die dann letztlich dem Gesellschafter hier zur Entnahme zur Verfügung stehen, also echte Verbindlichkeiten sind, ja, dass die am Ende aller Tage nicht das steuerliche Einlagenkonto erhöhen. Ja. Es sei denn, dass es sich eben um steuerliches Eigenkapital handelt, was man ja leicht auch durch eine entsprechende Regelung im Gesellschaftsvertrag hinbekommen kann.
Mhm. Vielleicht nochmal zur sonstigen Gegenleistung. Das wird natürlich ganz interessant, jetzt allein zivilrechtlich zu vereinbaren. Also wie soll das aussehen? Ein Vertrag, in dem drin steht, wenn du ein Häkchen machst, bekommst du als sonstige Gegenleistung 25% der Buchwerte ausgeschüttet.
Ja.
Da muss man, glaube ich, gut sicherstellen,
das ist die Frage,
dass das dass es da eine ordentliche Zuordnung gibt, damit das, also das wird man sich wahrscheinlich auch absichern müssen, denn das Konzept sonstige Gegenleistung, das lebt ja nun mal von Anteilsgewährung plus X und jetzt ohne Anteilsgewährung ist das schwierig zu formulieren. Einfach so ein Darlehen einräumen, so, da kann ja jeder kommen und sagen, das war eine sonstige Gegenleistung. Aber also natürlich muss das so laufen.
Und die Frage ist ja auch, Götz, sozusagen, ob das, wie ist eigentlich auch die, ich sag mal, das nicht mit Einbringen, ja, von Sonderbetriebsvermögen, ist das dann schon die andere Gegenleistung? Ja, das ist sozusagen, weißt du? Also das wäre ja, ich sag mal, du verfügst über ein riesiges Darlehenskonto, machst die Option und man kommt zu dem Ergebnis, dass dieses Darlehenskonto nicht wesentliche Betriebsgrundlage ist, also kein wesentliches OBV. Dann ist doch die Frage, muss ich mir dieses Darlehenskonto, wenn ich es dann nicht mit einbringe, diese Darlehensforderung sozusagen unter dem Gesichtspunkt mit anschauen, an eine Gegenleistung.
Ja, wenn wir dann jetzt mal den Weg in die optierte Personengesellschaft hinter uns lassen, ist natürlich die Frage, wie läuft das eigentlich mit den laufenden Erträgen, Bezügen etc. Also auch das ist im Grunde genommen relativ konsequent durchgeregelt. Der Absatz 3 des neuen Paragraph 1a Körperschaftssteuergesetzes, der auf die Gesellschafter-Ebene Anwendung findet, der führt als Regel, also der stellt die Grundregel erstmal auf, dass so ein Gesellschafter so einer Personengesellschaft eben wie ein Kapitalgesellschaftsgesellschafter auch zu behandeln ist und führt dann in Regelbeispielen auf, was wir dann natürlich schon wissen, dass also Bezüge solche nach 20.1 Nummer 1 sind, Tätigkeitsvergütungen 19. So, das ist, glaube ich, alles relativ unspektakulär. Was man aber im Blick haben muss, ist, dass Gewinnanteile dann als ausgeschüttet gelten, wenn sie entnommen werden, klar, aber eben auch, wenn die Auszahlung verlangt werden kann. So, und das ist was, Jens, da wird man sicher ein bisschen Satzungspflege betreiben müssen, dass man den Tesarierungseffekt nicht deshalb einbüßt und verliert, weil man letztlich in der Satzung nicht geregelt hat, dass man an das Geld noch nicht rankommt. Ja.
Genau, also wenn die Gewinne dem Kapitalkonto 2 und dem Darlehenskonto gut geschrieben werden und das entnahmefähig ist, dann wird man wohl sagen müssen, ist das an der Stelle gegebenenfalls ein Problem. Ja.
So, dann eine interessante Fragestellung noch, vielleicht nochmal zurück, das haben wir noch vergessen. Das ist ein Gedanke, den unsere Kollegen Cordes und Glatthaar aufgeworfen haben. Ist es eigentlich möglich, so einen Formwechsel zu machen, also zu optieren, von einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft, die zeitgleich optiert und das Ganze erfolgt letztlich wie so ein homogener Formwechsel, also steuerneutral? Ja, also vorgesehen ist das jedenfalls mal nicht. Es wäre natürlich schön, wenn das funktionieren würde, keine Frage. Jens, so, was ist deine erste Einschätzung, wenn du das Gesetz siehst?
Ja, ich glaube, vom Timing her funktioniert das nicht. Ja, also weil die Rückwirkung ist ja ausgeschlossen bei der Option. Und ich sage mir, wenn wir von der CapGas in die PersGas gehen, ja, dann arbeitet das ja typischerweise erstmal mit Rückwirkung und die Option für die Zukunft. Das heißt, es wird in der Zwischenzeit, werden wir einfach da ein Leck haben. Ja. Also ich meine, wir werden die Wirtschaftsgüter selbst, die in der Gesellschaft sind, da wird man keine Stellenreserven aufdecken. Aber wir reden natürlich über die offenen Rücklagen, ja, die letztlich am Ende aller Tage dort einem entgegenkommen. Ja, also neue Umwandlungssteuergesetz. So, das Thema wird man wohl wahrscheinlich nicht vom Tisch bekommen. Das ist so. Ja. Und das ist ein bisschen schade, muss man sagen, weil das hätte wirklich einiges dafür gesprochen, sozusagen von CapGas in CapGas, dass das gehen muss. Aber so muss man mal sehen, ob die Verwaltung das im Wege so einer Art Billigkeit zulässt. Weil ansonsten muss man natürlich einen Workaround machen. Ja, muss man natürlich den CapGas-Anteil in Anführungszeichen in eine andere Kapitalgesellschaft einbringen. So, und dann die 7-Jahres-Sperrfrist abwarten und dann optieren. Ja. Also so wird es vielleicht gehen können. Ja.
Gut, dann Sprung wieder vorwärts nochmal zur Thematik. Wie ist das eigentlich laufend, alles zu beurteilen? Vielleicht noch so ein allgemeiner, auch systematischer Hinweis an der Stelle. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit reicht eigentlich die Fiktion? Wir haben schon gesagt, die ist sehr vollumfänglich durchgesetzt worden. Klar ist für die Ertragssteuern so Einkommensteuer, Umwandlungssteuer, Körperschaftssteuer, Investmentsteuer, Außensteuer, so dass da das eigentlich, dass so eine optierende Gesellschaft eben auch wie eine Kapitalgesellschaft zu behandeln ist. Ein interessanter Aspekt in der Gesetzesbegründung, sobald eine Norm ganz spezifisch auf eine Rechtsform verweist, und da ist in der Gesetzesbegründung das Beispiel 9 Absatz 1 Nummer 1 Körperschaftssteuergesetz genannt, der eben auf ganz spezifisch auf die KGaA anwendbar ist, dann greift natürlich nicht diese Fiktion, was ja auch logisch ist, wenn eben eine spezifische Rechtsform genannt ist, dann nicht. Was aber umgekehrt natürlich heißt, dass in allen anderen Fällen, wo einfach nur auf Körperschaft verwiesen ist, wo auf Kapitalgesellschaft verwiesen ist, also auch die optierende Personengesellschaft darunter fällt. Und das, Jens, führt zu der Frage letztlich, also das Einzige, wo man sich das so ein kleines bisschen fragen könnte, ob da die Anwendung sichergestellt ist, wie sieht das eigentlich aus? Kann so eine optierende Personengesellschaft, kann die eigentlich Organgesellschaft in einer körperschaftsteuerlichen Organschaft sein?
Tja, das ist eine gute Frage. Und ich hätte gedacht, vom Wortlaut her muss das eigentlich gehen. Ja, das müsste eine Organgesellschaft sein. Das müsste auch Organträger eigentlich sein können. Ja, und man kann sich natürlich jetzt die Frage stellen, weil das alles so zivilrechtlich aufgeladen ist. Ja, und auch die Verweise auf das Aktiengesetz, die passen natürlich nicht so wirklich auf so diese Personengesellschaften. Ja, aber das würde ich sagen, würde mich nicht kümmern. Ja, also da würde ich die Fiktion voll durchschlagen lassen und würde sagen, das muss eigentlich gehen. Ich kann auch eine ERV mit einer Personengesellschaft abschließen. So, who cares? Ja, dann muss ich eben den gesamten Gewinn abführen. Auch das geht,
ja. Ja, auch das ist natürlich ein bisschen eigenartig irgendwie dann im Handling, im Zivilrechtlichen. Aber also jetzt mal die Gesetzesbegründung herangenommen, 17 differenziert eben einfach nicht nach unterschiedlichen Rechtsformen. So, wenn man das ausreichen lässt, dann würde das jedenfalls funktionieren.
Genau. Ja.
So, dann spannende Frage, Erbschaftssteuer. Also wir haben ja schon erwähnt eigentlich, dass ein großes Thema ist Grunderwerbsteuergesetz, also dass uns die Option eben ermöglicht, hier in eine Körperschaftsbesteuerung reinzukommen, und gleichzeitig eben die grunderwerbsteuerliche Transparenz haben. Und ich glaube, ein zweiter ganz positiver Aspekt von dieser Option für den Steuerpflichtigen ist die Erbschaftssteuer. Denn hier ist es so geregelt, dass letztlich die optierende Personengesellschaft den Mitunternehmerschaften zugeschlagen wird im Rahmen der Betriebsvermögensverschonung. Das heißt, insbesondere für die Frage, liegt hier begünstigungsfähiges Vermögen im Sinne des 13b, Absatz 1 vor, bewegen wir uns eben nicht im Bereich der Kapitalgesellschaften mit dem bekannten Hindernis, dass wir hier mindestens 25% brauchen, sondern wir bewegen uns im Bereich der Mitunternehmerschaften. Das ist ja auch über einen Verweis ins Einkommensteuergesetz da formuliert. Und hier wird ausdrücklich dann aufgenommen, dass eben auch optierende Personengesellschaften Mitunternehmerschaften sind.
Genau, was im Grundsatz, glaube ich, auch richtig ist, muss man sagen, weil natürlich das Erbschaftssteuerrecht natürlich viel stärker zivilrechtlich geprägt ist, ähnlich wie die Grunderwerbsteuer. Und man muss natürlich sagen, dass wenn es darum geht, dass ein Anteil an einer Personengesellschaft begünstigtes Vermögen, dass das eben anderen Regeln folgt, auch gesellschaftsrechtlich anderen Regeln folgt. Ja, ich habe eben als Gesellschafter einer Personengesellschaft andere Rechte als Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft, was wahrscheinlich ein Grund dafür ist, dass man eben diese 25% bei einer Kapitalgesellschaft benötigt, um begünstigungsfähiges Vermögen zu kommen. Aber das muss man sagen, ist ein echter Vorteil und ist auch interessant, weil wir hatten ja eigentlich die Zeit hinter uns gelassen, ja, dass man gesagt hat, also muss unbedingt eine Personengesellschaft sein, ja, aus erbschaftsteuerlicher Sicht. Also das war ja ganz früher, hatte das ja viele Vorzüge. Ich muss sagen, die kommen jetzt in gewisser Weise, wenn man von dieser Option Gebrauch macht, kommen die wieder hervor, ja, wenn man besteuert wird wie eine Kapitalgesellschaft. Aber in die Segnungen letztlich erbschaftsteuerlich kommen, die für Personengesellschaften gelten.
Ein Thema, was man natürlich im Erbschaftssteuergesetz hat, ist, dass man sich hier tatsächlich fragen kann, an allen anderen Stellen, wo das Erbschaftsteuergesetz von Kapitalgesellschaften spricht oder differenziert, ist das auch auf die optierende Personengesellschaft anwendbar. Ja? Da ist es ja nicht so, dass so konsequent wie im Einkommenssteuerrecht das durchgezogen wird. Wir haben hier immerhin das Bedürfnis nach einer Sonderregelung. Aber da würde ich doch insgesamt sagen, nach der Entscheidung, die der Gesetzgeber hier in 13b, 13a getroffen hat, dass eben so eine optierende Personengesellschaft auch im Erbschaftssteuergesetz für die Verschonung wie eine Personengesellschaft zu besteuern ist, dass das auch das ganze Erbschaftssteuergesetz durchzieht.
Tja, also, kann man natürlich auch anders sehen, ja. Aber aber das, genau, wäre in der Tat gut, wenn das vielleicht in den Richtlinien klargestellt werden würde.
Ja, vielleicht noch ein letzter Punkt. Die Gleichstellung, die zieht sich sogar bis in die AO. Das konnte man natürlich nicht weglassen. Das gibt es für die Frage des 69 AO, die Haftung des Geschäftsführers im 1a KSTG im Neuen die Regelung, dass also auch die Vertreter so einer Personengesellschaft eben wie Vertreter einer juristischen Person behandelt werden. Und in der Gesetzesbegründung sieht man also ganz deutlich, dass das auf den 69AO bezogen ist. Mit anderen Worten haben wir hier eine schöne Doppelhaftung. Der Geschäftsführer einmal zivilrechtlich, wenn sie unbeschränkt ist, aber eben auch die abgabenrechtliche Haftung. So, das soll aber für Optionsmodell genügen. Also ich glaube, das ist eine interessante Gestaltung, insbesondere für Erbschaftssteuerthemen sowie für grunderwerbsteuerrelevante Gesellschaften. So, was hat sich noch geändert, Jens?
Ja, also ich glaube, was man als nächstes nennen sollte, ist die Globalisierung des Umwandlungssteuerrechts. Ja, also das heißt insbesondere die Streichung von 1 Absatz 2 Umwandlungssteuergesetz, also der Bezug letztlich auf EU, EWR, wird gestrichen. Jedenfalls mal für die Vorgänge nach 1 Absatz 1 Umwandlungssteuergesetz. Ja, also Verschmelzung, Spaltung und so weiter. Für die Vorgänge, die im 1 Absatz 3 genannt sind, also Einbringung, Formwechsel, Pers, Cup und so weiter, ist das, oder Einbringung, Anteilstausch, gilt das nicht.
So, dann damit ist gleichzeitig der Bedarf nach anderen Regelungen entfallen, nämlich hier der 12 Absatz 2 des KSTG, der bisher die Drittstaatenverschmelzung geregelt hat, der wurde rückstandlos aufgelöst, weil ja letztlich genau diese Fälle jetzt im Paragraph 1 Absatz 2 beziehungsweise über dessen Entfall und damit die Erweiterung des Anwendungsbereichs des Umwandlungssteuergesetzes, also über das Umwandlungssteuerrecht direkt abgedeckt sind, was natürlich auch mit einer Erweiterung einhergeht, weil jetzt eben auch solche Drittstaatenverschmelzungen nicht nur dann möglich sind, wenn sie zwischen Rechtsträgern desselben Staates erfolgen, wie das im 12 Absatz 2 KSTG bisher war, sondern eben irgendwelche Drittstaaten. Mit anderen Worten, Verschmelzung von Drittstaat A auf Drittstaat B ist jetzt auch zulässig.
Ja, man muss ja auch sagen, der 12 Absatz 2 hat ja für alle Kenner der Materie doch auch zu vielen Ungereimtheiten, Streitigkeiten auch zwischen Steuerpflichtigen und der Verwaltung geführt. Du hast schon angesprochen, nur Verschmelzung im selben Staat. Dann die Frage, musste diese Gesellschaft, die da verschmolzen wurde, musste die unbeschränkt steuerpflichtig sein? Beschränkt steuerpflichtig sein. Ja, und alle erinnern sich, was dann gemacht wurde. Dann wurden irgendwie Eigentumswohnungen gekauft, um diese Gesellschaft in den Anwendungsbereich des 12 Absatz 2 zu bringen. Also das entfällt jetzt alles, ja, also glücklicherweise. Interessanterweise ist nicht nur der 12.2-Gesetz gestrichen worden, sondern auch der 12 Absatz 3 KSTG. Das ist ja die Vorschrift eben, wenn eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft aus der unbeschränkten Steuerpflicht ausgeschieden ist, innerhalb der EU, ja, dann sollte sie eben als liquidiert gelten. Also wurde eine Liquidation fiktiv angeordnet für steuerliche Zwecke. Auch das ist jetzt entfallen, ist im Ergebnis auch konsequent. Also wenn man die Globalisierung letztlich hier ernst nimmt, ja, auch im Hinblick auf Drittstaaten, ist das nur richtig. Bedeutet aber auch, dass man eben jetzt, wenn es zivilrechtlich geht, eben auch eine Gesellschaft in einen Drittstaat verziehen lassen kann. Ja. Also zum Beispiel in die Schweiz.
Ja, und man ist letztlich beschränkt dann nur noch durch 12 Absatz 1.
Genau, und natürlich durch das Zivilrecht. Also man darf das nicht vergessen. Am Ende der Tage ist das natürlich immer die Vorfrage, ja, was passiert eigentlich zivilrechtlich? Ja, also geht das überhaupt, so eine Gesellschaft dann identitätswahrend, also zum Beispiel eine deutsche Gesellschaft identitätswahrend in eine schweizerische Gesellschaft umzuwandeln? Ja, oder gibt es ja auch im Ausland, eine österreichische Gesellschaft verzieht nach in die Schweiz. Geht das nicht? Erstmal zivilrechtlich. Und wenn wir die Frage beantwortet haben, haben sich ja früher die steuerlichen Konsequenzen gestellt, so die dann 12.3 beantwortet hat. Aber letztlich die letzte Frage ist genommen, die erste Frage bleibt.
Klar, wenn das internationale Gesellschaftsrecht hier zu einer Liquidation führt, dann kann auch der Entfall von 12 Absatz 3 das sicher nicht aufhalten.
Das weiß ich gar nicht, das kann so sein, Götz, muss aber nicht. Wir erinnern uns an die komische Entscheidung des BFH zu der doppelansässigen schweizerischen Gesellschaft, also die statutarisch in der Schweiz ansässig war, eine AG mit Ort der Geschäftsleitung in Deutschland, die ja nach unserem IPR zivilrechtlich nicht existent ist. Ja. Und wir hatten hier in dem Fall auch einen Gesellschafter, sodass das eben auch nicht mal eine Personengesellschaft war. Ja. Und wir erinnern uns an den BFH, der sagte, ja, also das mit dem IPR ist ja sowieso alles viel zu kompliziert. Das ist eine Körperschaft eigener Art. Ja. Und das bleibt ein Körperschaftssteuersubjekt. Ja. Und ich glaube, so, dass müssen wir jetzt hier nicht zu Ende diskutieren, aber die Entscheidung sollte man im Kopf haben, ja, wenn wir über die steuerlichen Konsequenzen so einer zivilrechtlichen Auflösung jedenfalls einer Gesellschaft nachdenken.
Ja, dann können wir die großen Themen, glaube ich, hinter uns lassen, hier Internationalisierung, Umwandlungssteuerrecht und vor allem natürlich das Optionsmodell. Aber Jens, eine Sache würde ich dich doch noch fragen, und zwar würde ich dich um eine Bewertung bitten. Du hattest das ja in unserem Vorgespräch schon angedeutet, ist natürlich alles schön und gut mit der Internationalisierung, insbesondere des Umwandlungssteuerrechts, aber du hast auch noch Luft nach oben gesehen, so, und das würde mich mal interessieren, was du damit meinst.
Genau, das ist in der Tat so, Götz, ja. Also das ist natürlich, ich sag mal, Schritt in die richtige Richtung, Erweiterung des Umwandlungssteuergesetzes auch auf Drittstaaten. Ja, aber das ist aus meiner Sicht auch nur ein kleiner Schritt, ja, weil wir transportieren ja auch, obwohl wir sagen, wir erweitern das auf Drittstaaten, transportieren wir natürlich unsere Werte und Denke, die wir im Grunde im Umwandlungssteuergesetz haben, ja auch in die Drittstaaten hinein. Ja. Also zum Beispiel Teilbetriebsvoraussetzungen und dergleichen. Ja. Also das ist ja in vielen Staaten, interessiert es ja kein Menschen, ob da Teilbetriebe übertragen werden, sondern da ist einfach nur entscheidend, dass es im Betriebsvermögen bleibt. Ja, und dann wird vermieden, dass stille Reserven dort gehoben werden. Und da hätte man vielleicht den Mut haben können und da auch einfach einen Schritt weitergehen können in dem Zusammenhang. Ja, also weil eben diese Denke in anderen Staaten nicht vorhanden ist. Also das hätte ich mir vielleicht an der Stelle noch gewünscht.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das betrifft ja auch tatsächlich sehr viele Sachen. Du hast ja Teilbetriebe angesprochen, aber worüber wir ja auch neulich mal gekommen sind, sind diese Triangular Cases, wo eben die Anteilsgewährung nicht so erfolgt oder eben weiter zulässig ist, als das in Deutschland der Fall ist. Also da hat man natürlich schon das Gefühl, dass im Ausland da auch teilweise mehr möglich ist. Gut, dann endgültig lassen wir das hinter uns und kommen jetzt noch zu den weiteren Kleinänderungen. Das sind nur noch zwei. Ich nehme vielleicht die unwichtigere von beiden mal vorweg. Also es gibt jetzt eine Regelung in § 8b Absatz 3 KStG, dass also Kurssicherungsgeschäfte, dass Verluste aus solchen nicht zu den nicht abziehbaren Gewinnminderungen im Sinne des 8b Absatz 3 gehören. Ich glaube, Jens, willst du dazu was sagen? Kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Symmetrische Behandlung jetzt mit entsprechenden...
Ja, Gewinnen. Eigentlich kann man sich nur fragen, warum das erst ab 2022 gelten soll. Ja, weil das sicherlich auch schon vorher gelten muss, sozusagen diese Symmetrie. Und das ist das Einzige, wo man sagen würde, das verwundert einen ein bisschen.
Ja. Ja, da haben wir wieder das schöne Problem. Die Klarstellung des Gesetzgebers, was drückt ihr eigentlich für die Vergangenheit aus? Sicherlich, dass das schon in der Vergangenheit genauso zu handhaben gewesen ist. Dann zweite Sache, die ein bisschen größer ist, das ist die Behandlung von Mehr- oder Minderabführungen aus organschaftlicher Zeit. Also es geht hier nicht um vororganschaftliche Mehr- oder Minderabführungen, sondern eben solche aus der Zeit der Organschaft. Da ist ja bisher die bekannte Ausgleichspostenmethode verwendet worden und die wird ab jetzt, muss man sagen, zur Vereinfachung der ganzen Situation verändert, dahingehend, dass eben Minderabführungen zu einer Einlage in die Körperschaft führen, das steuerliche Einlagenkonto erhöhen und andersrum Mehrabführungen eben eine Einlagenrückgewähr darstellen. Dazu ist auch der 27 dann korrespondierend geändert worden, dass man da eben bei so einer Mehrabführung direkt wieder ans Einlagenkonto rankommt. Das ist sicherlich sehr erfreulich, weil es hier die Sache vereinfacht. Aber Jens, auch hier hatten wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Hast du gesagt, ja, hast du recht, Götz, ist alles irgendwie einfacher geworden und besser. Aber auch das hat dich noch nicht so super happy gemacht. Musst du vielleicht auch
mal erläutern. Ja, da muss man sagen, eigentlich wir haben ja gestartet mit dem Optionsmodell und hatten gesagt, das ist eigentlich mal der Schritt in die richtige Richtung. Das gehört auch zum Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz. Ja, das hat was mit Modernisierung zu tun und vor allem, ich hatte es ja angedeutet, man hat den Schritt vollzogen und gesagt, also wir können uns auch einfach mal vom Zivilrecht trennen und steuerlich auch hier eigene Wege gehen. Das war ja was in 2007, 2008 dazu geführt hat, dass man eben das Optionsmodell noch nicht gemacht hat, sondern die Thesaurierungsbegünstigung 34a. Den Schritt ist man jetzt gegangen. Den Schritt ist man aber jetzt nicht gegangen bei der Organschaft. Und da wäre er eigentlich, glaube ich, genauso richtig gewesen, ja, dass man sich dort auch vom Zivilrecht einfach mal löst. Ja, weil dieses wirklich deutsche Spezifikum mit den Ergebnisabführungen und dem, alles, was dazu führt, ja, und ich meine, minder Mehrabführung, das ganze Gedöns, das hängt ja letztlich am Ende aller Tage einfach an diesen Gewinnabführungen, ja, und am Zivilrecht, ja, immer am Ausgangspunkt. Und auch da hätte man, glaube ich, den Mut haben müssen und sagen, komm, wir machen einfach eine Gruppenbesteuerung, einfach eine steuerliche Gruppenbesteuerung und irgendwie ERV und so, das ist echt von gestern. Und das wäre eigentlich modern gewesen. Ja,
ja, aber man muss ja zur Verteidigung des Gesetzgebers sagen, bei den Gesetzgebungsvorhaben, die hier in kurzer Zeit auf uns einprasseln, kann man das wahrscheinlich
doch, nicht kann erwarten. Doch, kann man schon, Götz, weil die Probleme sind ja nicht, die sind ja nicht erst in den letzten Wochen entstanden, sondern das sind ja alles Dinge, die bekannt sind. Und, aber ich gebe dir recht, es ist gut, dass man hier Dinge voranbringt. Das war ja auch in vielen Punkten unerwartet. Deswegen will ich auch nicht zu sehr dort meckern. Ja, aber wenn man vielleicht jetzt nochmal auch im Gesetzgebungsverfahren nochmal da drüber nachdenkt, vielleicht wäre es nicht schlecht, als nächstes mal mit auf die Agenda zu nehmen, eine echte Gruppenbesteuerung. Ne?
Na gut, aber dann würde ich sagen, Resümee ist dennoch eine ganz positive Entwicklung hier des Körperschaftssteuergesetzes für viele Steuerpflichtige. Genau, wir werden sehen, was an Fragen noch auftritt. Aber das war, glaube ich, ein guter erster Rundumschlag.
Ja, damit hätten wir es eigentlich. Ja? Also Körperschaftssteuermodernisierungsgesetz klingt nach mehr vielleicht, als es ist. Also ich glaube, so viele Fragen sind vielleicht am Ende gar nicht. Also ich glaube, wenn man natürlich in Ruhe drüber nachdenkt, da wird das ein oder andere wird dann sicherlich einem noch dann auffallen. Aber der Kern ist tatsächlich, glaube ich, hier das Optionsmodell und dann die Erweiterung des Umwandlungssteuergesetzes also global. Und ja, das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt fehlt nur noch, dass die Körperschaftsteuersätze oder andere Erleichterungen für die Körperschaften angedacht und umgesetzt werden, ja, weil unsere Steuersätze einfach nicht mehr so wirklich marktgerecht sind, kann man sagen. Das kann man auch sagen, das ist schwierig in der Pandemie und die Kosten, die damit einhergehen, da jetzt auf Ebene der Körperschaften über Steuersatzsenkungen nachzudenken. Ich glaube, man sollte es trotzdem tun, um hier wettbewerbsfähig zu bleiben. Und der Gedanke steckt ja ein bisschen auch in dem Optionsmodell, ja, dass man sagt, also wenn letztlich die Mittel im Unternehmen verbleiben, ja, dann kann man ruhig begünstigt besteuern. Und wenn die Mittel dann aus dem Unternehmen herausgehen für privaten Konsum und dergleichen, dann mag das was anderes sein. Ja. Und ich finde, da sollte vielleicht der Gesetzgeber auch nochmal drüber nachdenken, wie weit hier Möglichkeiten bestehen, da auch noch Erleichterungen für die Unternehmen hier in Deutschland zu schaffen.
Das übliche Schlusswort, Körperschaftssteuersätze. Alles klar. Jens, vielen Dank.
Götz.
Und viel Spaß beim Hören.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.